Gebet, was macht das schon? Was macht das eigentlich? Weil ich weiß nicht, wie es dir mit Gebet geht. Aber ich habe gemerkt, ich behandle es so ein bisschen oft wie Zahnseide. Und ich hoffe, du nimmst da deine Zahnhygiene viel, viel ernster als ich. Aber meine Versicherung zwingt mich dazu, alle halbe Jahr mal zur Kontrolle zu gehen beim Zahnarzt. Und es ist ein Zahnarzt, der mich schon lange kennt. Und wir haben eigentlich immer das gleiche Gespräch. Ich komme hin und er sagt, Herr van der Velde, Ihre Zähne, er guckt sich das da an, Ihre Zähne sehen gut aus, aber Sie sollten mehr Zahnseide benutzen. Und ich gebe ihm immer dieselbe Antwort. Ja, ich weiß, ich versuche es mit dem vollen Bewusstsein. In einem halben Jahr werden wir dasselbe Gespräch nochmal haben, weil wenigstens für mich die Frage ist, was bringt das? Meine Zähne sind gesund, ich war schon lange nicht mehr wegen irgendeinem Loch da und ich benutze tatsächlich nicht viel Zahnseide. Und ich merke, weil diese Frage nicht für mich klar ist, bin ich nicht wirklich bereit, viel Energie, Disziplin und Zeit in dieses Zahnseide-Benutzen reinzustecken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, wenn es um Gebet geht, tatsächlich bin ich da bei derselben Frage am Kämpfen, wenn Gott mir sagt, dass ich beten soll. Ich weiß, er findet das gut und ich weiß, die Bibel sagt immer wieder, ich sollte beten. Ich sehe auch, ich weiß nicht, ob du mit Apostelgeschichte gelesen hast im letzten Monat, aber verrückt, wie die Leute wirklich mit Gebet unterwegs waren, teilweise Nächte durchbeten. Aber am Schluss dieselbe Frage auch bei Gebet. Was macht das eigentlich? Ich meine, wenn ich bete, Gott hört sich das vielleicht an, aber verändert das wirklich was? Macht das wirklich einen Unterschied? Ist das nicht nur irgendwie eine christliche Übung, wo ich ab und zu mal an Gott denke, wenn ich ein Problem habe oder einfach ihm zuliebe? Aber wirklich Zeit, Energie, wirklich viel Priorität da reinzusetzen, lohnt sich das, weil macht Gott nicht sowieso, was er will? Verändert Gebet wirklich was? Und ich möchte, weil ich tatsächlich, mir hat diese Predigt sehr geholfen. Ich hoffe an diesem Punkt, für dich ist es dasselbe, weil ich gemerkt habe, bei dieser Frage steckt unglaublich viel Potenzial, was ich lange Zeit selbst nicht verstanden habe. Und ich möchte dich mit in diesen Prozess reinnehmen, der wenigstens bei mir stattgefunden hat, und drei Dinge angucken. Auf der einen Seite, was Gebet eigentlich ist, dann was es wirklich verändert. Und am Schluss, warum wir das Gefühl haben, oder wenigstens ich das Gefühl habe, immer wieder das Gebet nichts verändert und was wir mit diesen unerhörten Gebeten machen, die wir auch immer wieder antreffen. Das sind die drei Punkte, mit die ich mit dir durchgehen will. Bevor wir da aber einsteigen, ich möchte das praktisch machen, wo wir gleich theoretisch einsteigen und am Anfang beten. Wenn dir das möglich ist, steh gern mit mir dazu auf. Vater, ich danke dir für Gebet und ich danke dir für dein Wort, wo du uns erklären möchtest, was du dir mit Gebet gedacht hast. Hilf mir, das gut zu erklären, hilf uns, das gut zu verstehen und schenk, dass wir wirklich bei Gebet merken, was für ein Potenzial dahinter steckt und wie gut du dir Gebet für uns gedacht hast. Sprich du in dieser Predigt. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, was ist Gebet? Und ich möchte mit dir in eine Textstelle in Matthäus 6 einsteigen, wo Jesus über Gebet Folgendes sagt, Vers 9 bis 13. Jesus sagt, ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn du irgendwie in Gemeinde aufgewachsen bist, so wie Deborah das gerade erklärt hat, wenn du vielleicht konfirmiert wurdest oder zu Ostern oder Weihnachten mal in einem bisschen traditionelleren Gottesdienst als das hier unterwegs warst, dann kennst du wahrscheinlich dieses Gebet als das, was wir heute das Vaterunser nennen. Und ich weiß nicht, wie du bis jetzt geprägt bist, wie wir mit diesem Gebet umgehen sollten. Weil Jesus sagt hier, so sollt ihr beten. Er gibt uns hier ein Modell von dem vor, was Gebet sein soll. Und wenigstens ich habe oft gehört, gerade in Amerika, sie machen dann coole Abkürzungen, dass hieraus vier Dinge klar werden, die bei jedem Gebet dabei sein sollten. Dass tatsächlich Gebeten reden mit Gott ist, bei dem wir aber auf vier Dinge achten sollen, damit das, ich sag mal, Gebet komplett ist. Dass wir auf der einen Seite hier Gott am Anfang dafür loben sollen, wer er ist. Weil Jesus sagt ja, unser Vater im Himmel. Das ist der erste Punkt vom Gebet sein soll. Dass ich nicht gleich mit Bitten einsteigen soll, sondern erstmal Gott anbeten, dann meine Sünden bekennen, weil er sagt hier, vergib uns unsere Schuld. Dann am Schluss Gott, oder aber als drittes Gott danken soll, weil eigentlich, ich weiß nicht, wie du das Vaterunser kennst, aber eigentlich kommt ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist der Dankenteil. Danke Gott, dass du schon so viel gemacht hast. Und dann am Schluss kannst du erst bitten. Als allerletztes kannst du dann ja auch irgendwie deine Anliegen da reinbringen. Aber ein vollständiges Gebet ist doch mehr als danken, oder? Und wenigstens ich war bis jetzt, ich hatte diese ganze Predigt in dieser Richtung geschrieben. Vor unserem Urlaub, ich hatte mir viel Mühe gegeben, damit ich da nicht arbeiten muss. Meine Frau ist da nicht gut drauf zu sprechen, wenn ich im Urlaub arbeite. Dachte, ah, ich habe sie so weit, dass ich nur noch 1-2 Stunden investieren muss, dann ist das Ding durch. In der dritten Nacht fing Leo, mein Sohn, an zu schreien. Und er ließ sich nicht beruhigen. Ich saß neben seinem Bett und ich dachte, na gut, du kannst jetzt 1/2 Stunde sitzen und dich langweilen, weil ich musste warten, bis er ruhig wird. Oder du kannst die Zeit produktiv nutzen und eine Predigt hören. Und der YouTube-Algorithmus hat mal etwas Gutes produziert, denn er hat mir eine Predigt von einem Professor in Dallas vorgeschlagen, wo ich 1/2 Jahr studiert habe, der genau über diese Stelle gepredigt hat. Und er stieg ein mit der These, beten ist im Kern nichts anderes als bitten. Wenn du und ich beten, dann will Gott, dass wir nichts anderes tun, als ihn um Dinge zu bitten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir hat alles rebelliert. Weil das ging gegen alles, was ich eigentlich bis jetzt gehört habe. Jeder, mit dem ich irgendwie geredet habe, hat mir gesagt, du kannst nicht Gott einfach nur bitten im Gebet. Wenigstens danken. Ich meine, du kannst doch nicht einfach zu Gott kommen und ihm voll nölen mit deinen Problemen. Da muss Gebet doch mehr sein. Ich sag mal, wir haben doch auch in der Bibel Psalmen, wo Leute Gott loben, wo sie ihm danken, das sind doch nichts anderes als gesungene Gebete. Gebet ist doch so viel größer, du kannst es doch nicht auf Bitten reduzieren. Das ist doch genau das, was Jesus hier nicht will, oder? Und ich habe mir diese Predigt weiter angehört, weil ich dachte, er ist ein guter Professor, wie kann er das hier das einfach so sagen? Drei Gründe hat er genannt, die für mich Gebet von Grund auf verändert haben. Nämlich, dass er auf der einen Seite sagt, alle 6 Begriffe, die wir im Neuen Testament im Griechischen haben, bedeuten ein und dasselbe. Alle 6 Begriffe für Gebet bedeuten bitten. Es gibt keinen anderen Begriff für Beten, der irgendwas anderes sagt als bitten. Und wenn wir die Psalmen nehmen, nirgends steht in der Bibel, dass das Gebete sind. Es sind Lieder. Es sind tatsächlich Dinge, die mit denen sich Leute an Gott wenden und die Bibel sagt völlig, dass du und ich uns mit Danken, mit Loben, mit unseren Schuldbekenntnissen, mit all dem können wir uns an Gott richten. Aber das ist eben nicht Gebet, sondern es ist Lobpreis, Dank, Schuldbekenntnis, Lieder, wie wir es eben gemacht haben, Gott besingen. Und auch wenn wir uns dieses Gebet hier angucken, Jesus macht eigentlich nichts anderes als zu bitten. Vater, lass dein Name geheiligt werden, lass dein Reich kommen, lass dein Wille geschehen, gib uns unser täglich Brot, vergib uns unsere Schuld. Was Jesus mit diesem Gebet deutlich machen will, ist nicht, dass du und ich viele verschiedene Dinge bei Gebet beachten müssen, damit das irgendwie vollständig ist, damit das irgendwie vor Gott durchkommt, sondern Jesus will dir und mir hier sagen, Gebet bedeutet, du wendest dich an Gott und bittest ihn im Kern um 2 Dinge. Einmal, dass er und sein Plan in dieser Welt mehr und mehr zum Zug kommt und für das, was du und ich brauchen, um ihm nachzufolgen. Und Jesus sagt, was auch immer in diese Kategorien reingehört, bitte ihn. Und bitte ihn konkret, leg ihm das vor. Das ist, wofür Gebet da ist. Für nichts anderes hat sich Gott Gebet gedacht, als ihn zu bitten. Und zugegeben, hört sich vielleicht an dieser Stelle noch ein bisschen theoretisch an, noch ein bisschen nach theologischen Spitzfindigkeiten, für die es wirklich genau wissen wollen. Aber lass mich dir zwei Beispiele geben, wo das für mich ganz praktisch einen Unterschied macht. Ich habe immer wieder Leute, die bei Gebet zu mir kommen und sagen, ich praktiziere hörendes Gebet. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Leute sagen, wenn Beten nur ein Reden mit Gott ist, dann müsste er mir ja auch irgendwie antworten, oder? Ich meine, es wäre ja gemein, wenn ich mit ihm rede und er da einfach schweigend bleibt. Und dass Leute mir sagen, ich werde nach dem Gebet ruhig, 5, 10 Minuten und gebe Gott die Chance, irgendwie mir zu antworten. Und ich immer wieder Leute habe, die das von anderen hören und dann zu mir kommen und sagen, was mache ich falsch? Gott redet nicht zu mir. Ich höre nichts bei Gebet. Und ich bin ehrlich, ich habe das 1/2 Jahr selbst versucht. Auch ich habe keinen einzigen Mucks von Gott gehört. Und für mich macht, wie Jesus hier über Gebet redet, deutlich, das ist kein Problem. Du betest nicht falsch. Gott hört dich trotzdem, aber es ist eben, Gebet ist kein Dialog. Es ist etwas, wo ich an Gott meine Bitten gebe und Gott kann reden. Er kann das auch während Gebet tun, er kann das nach Gebet tun, er kann das irgendwie völlig unabhängig von Gebet tun. Die Bibel sagt, er hat da viele Möglichkeiten, aber Gebet ist keine Garantie, wo du und ich Gott provozieren können, damit er zu uns redet. Sondern Gebet ist Bitten an Gott. Von daher, wenn du nichts von Gott hörst während Gebet, kein Problem. Er hört dich, aber er redet, wann er möchte. Gebet ist nicht die einzige Möglichkeit und kein Zwang für ihn, da zu antworten. Und ein zweites, ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, Gebet ist für mich ein Problem, so wie David es eben gesagt hat aus Hesekiel. Ich bin nicht so ein Beter, weil ich möchte Gott ja nicht mit meinen Anliegen auf den Wecker gehen. Ich sag mal, die sagen, ich habe so kleine Probleme und ich meine, hier, Jesus betet ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe und ja, das, ich lasse das irgendwie ganz irgendwie luftig, ich bete einfach nur das und dann, ja Gott, du weißt ja schon und wenn es okay ist, dann tu vielleicht was. Aber die sagen an sich, ich will da Gott ja nicht irgendwie auf die Nerven gehen. Für mich ist klar, wenn Jesus hier sagt, bitte, dann sagt er, ja, bitte für Gott und seinen Plan, aber bitte genauso für all das, was dir auf dem Herzen liegt. Und sei spezifisch. Du darfst Jesus alles sagen, was du möchtest. Genau dafür ist Gebet gedacht, dass du zu ihm kommst und ihm sagst, diese Dinge beschäftigen mich, hilf mir. Dass du merkst, okay, ich komme im Leben nicht an allen Punkten alleine zurecht, ich bin auf diesen Gott angewiesen und Gott sagt, für ihn ist nichts zu banal, für ihn ist nichts zu klein, ja, bete für ihn und seinen Plan, lass das deine erste Priorität sein, aber er sagt genauso, komm mit all deinen Dingen, die du auf dem Herzen hast, komm zu mir und bitte mich. Dafür ist Gebet im Kern da. Und Jesus ist an dieser Stelle so, ringt so sehr darum, dass du und ich für uns diese Bitte oder dieses Gebet klar haben als Bitte, weil er weiß, wenn du und ich zu Gott kommen, er möchte das beantworten. Er möchte, dass du und ich ihn bitten, weil das wirklich etwas verändert. Das Zweite, nämlich was jetzt Gebet praktisch für einen Unterschied macht. Wir sind hier bei diesem Matthäus 6 in der Bergpredigt. Jesus hält eine längere Predigt und er geht in Matthäus 7 immer noch in dieser Predigt, macht eine kurze Pause, aber geht dann weiter auf Gebet ein und sagt Folgendes. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus macht hier deutlich, Gott wünscht sich so sehr Gebet als Bitten, weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als der zu sein, der deine und meine Bitten erfüllt. Gott macht hier deutlich, du und ich, wenn wir uns an Gott richten, diese Gebete, sie kommen nicht irgendwie in Gottes Spam-Folder. Das ist nicht irgendwie, Gebet ist nicht eine Kommentarbox, wie du es vielleicht auf der Arbeit bei deinem Chef kennst, wo du was reinschmeißen kannst und wo du weißt, am Schluss macht er sein Ding, ignoriert er sowieso und das ist nur, damit ich mich besser fühle oder dass ich das Gefühl habe, ich kann hier irgendwie meine Meinung auch kundtun. Gott sagt, so ist das nicht. Sondern sagt hier, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ohne Wenn und Aber. Gott macht dir deutlich, du musst nicht die richtigen Worte sagen, um bei ihm durchzukommen. Du musst auch nicht die richtige Formel finden. Bitte und es wird dir gegeben. Wenn du dich fragst, warum Leute in der Bibel so unglaublich hinter Gebet her sind, warum sie sich teilweise Nächte um die Ohren schlagen mit Gebet, warum sie es sich etwas kosten lassen und es immer wieder zur Priorität machen, da bei Gott im Gebet zu ringen, das ist der Grund. Sie haben verstanden, dieser Gott nimmt das ernst und er beantwortet Gebet, jedes Gebet. Er sagt hier, wenn du zu mir kommst, ich werde darauf etwas tun. Und es ist nicht einfach nur eine christliche Übung zu beten, sondern ich möchte dir etwas geben. Und sie wussten, wenn ich nicht bete, tatsächlich kann ich Dinge verpassen, die Gott in meinem Leben eigentlich tun würde. Jakobus 4, Vers 2. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Mir ist wichtig, dass wir das hier nicht in den falschen Hals kriegen. Was Gott hier nicht sagt, ist, nur wenn du betest, werde ich überhaupt aktiv. Gott sagt hier nicht, nur wenn du überhaupt am Morgen mir all deine Anliegen gibst, dann mache ich vielleicht auch was für dich oder dann habe ich nur was Gutes für dich auf dem Herzen und sonst fällst du bei mir beim Schreibtisch irgendwie runter, weil dann kümmere ich mich um die anderen. Gott ist auch, ein Vers vorher, ich glaube, den hast du auch, Martina, macht Jesus deutlich, dass Gott weiß, was du und ich brauchen, noch bevor wir es ihm sagen. Gott weiß, was du und ich brauchen und er ist für unser Bestes unterwegs, ob du und ich ihn gerade uns daran erinnern, ihn darum zu bitten oder nicht. Aber Gott macht hier deutlich, manche Dinge tatsächlich in deinem und meinem Leben tut er nicht, weil du und ich ihn nicht darum bitten. Warum? Ich glaube, weil Gott weiß, dass mit Gebet er nicht nur dein und mein Leben verändert, sondern auch dich und mich selbst. Lest mit mir Philipper 4, 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gott weiß, wenn du und ich beten mit der Gewissheit, Gott hört mich und er macht wirklich was, er nimmt dieses Gebet ernst, das ist, jedes einzelne Gebet ist etwas, wo er sagt, ich möchte das erfüllen, ich möchte dir das geben, dann macht das einen Frieden möglich, den du und ich sonst nirgends in dieser Welt finden könnten. Wenn du und ich morgens zur Arbeit gehen und sagen, diese Sache steht mir bevor, dieser Kontakt mit diesem Kollegen oder mit diesem Menschen, er liegt mir auf dem Herzen. Wenn ich weiß, ich kann zu Gott gehen und er nimmt das wirklich ernst, dieses Gebet, das macht Frieden möglich. Wenn du Gott Dinge bringst, die dir vielleicht auch im Privaten auf dem Herzen liegen, wenn du in diese Dinge gehst und weißt, Gott tut wirklich etwas, mein Gebet macht etwas, macht einen Unterschied, dann macht das Frieden möglich. Ich habe das gerade wieder erlebt bei Freunden, sie gründen in Wien Gemeinde und erwarten Zwillinge. Und vor ein paar Monaten wurde schon deutlich, eins dieser Kinder wird nicht genug versorgt. Wiegt jetzt, glaube ich, 250 Gramm oder so, während sein Bruder schon bei 1,5 Kilo ist. Und sie wissen, oder die Prognose ist, war eine lange Zeit, dass er es nicht schafft. Und sie schreiben in dieser Zeit Folgendes. Wir sind gerade sehr gefasst und erleben hautnah, wie der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, uns ruhig macht. Uns geht es trotz der durchwachsenen Ergebnisse gut. Der tiefe Frieden Gottes ist für uns fast mit Händen greifbar, denn wir wissen, dass Theo gut aufgehoben ist, ob er nun lebend zur Welt kommt oder direkt zu seinem Schöpfer geht. Dafür sind wir extrem dankbar. Wenn du und ich Gebet als Bitten an Gott ernst nehmen und wissen, dass er dir und mir geben will, tun will für dich und mich, was für uns das Beste ist, wenn wir ihn bitten, dann macht die Bibel klar, so sehr kann dich und mich Gebet verändern, dass Frieden möglich ist, selbst in Situationen, die eigentlich gerade überhaupt nicht für Frieden sprechen. Eine Sicherheit an Punkten, wo es unsicher ist, wo nichts vielleicht auch für einen guten Gott spricht, aber zu wissen, er nimmt es ernst. Und er ist da für dich und mich unterwegs, wenn wir ihn bitten. Und deswegen sagt Jesus hier, ich hoffe, Gebet ist für dich nicht irgendwas, was du so als christliches To-Do machst. Nicht irgendwas, wo du von Eltern gelernt hast, dass man das halt vor dem Essen macht. Nicht irgendwas, wo du mal mit Leuten betest, wenn sie sagen, hey, wollen wir mal beten und du dich halt zu schlecht fühlst oder weißt, als guter Christ sollte ich jetzt ja sagen, da komme ich jetzt irgendwie nicht raus. Sondern die Bibel sagt, mach Gebet zur Priorität, weil Gott hört dich und es verändert wirklich was. In dieser Welt, aber eben auch in dir. Vielleicht bist du an dieser Stelle aber auch, dass du sagst, und all diese Sachen sind schön, aber warum erlebe ich es dann so anders? Dass Gott mich hört, dass er mir Frieden schenkt, all diese Sachen wären ja schön, wenn am Schluss auch wirklich Gott handeln würde. Aber vielleicht geht es dir wie mir, immer wieder auch Momente dagegen stehen, gegen das, was Gott hier verspricht, wo ich das Gefühl habe, er hält seine Versprechen nicht. Während ich diese Predigt geschrieben habe, letzten Donnerstag, ich musste doch noch ein bisschen mehr im Urlaub investieren, aber dann kam plötzlich die Nachricht von meinem Freunden, dass das Kind gestorben ist. Monatelang haben wir dafür gebetet. Nicht nur wir, viele Leute. Am Schluss ist es wirklich gestorben. Vielleicht kennst du selbst solche Momente. Du bittest Gott schon eine ganze Zeit darum, dass Menschen in deinem Umfeld Jesus kennenlernen und es scheint sich nichts zu bewegen. bittest für eine Beziehung, einen Job, neue Wohnung, du stehst immer noch ohne da. Und dann diese Fragen, muss ich diese Stellen, die Gott hier sagt, dieses bittet und dir wird gegeben, muss ich das irgendwie metaphorisch verstehen? Muss ich das irgendwie abschwächen? Ist das irgendwas, was Gott sagt, oder bete ich doch irgendwie falsch? Wie passt das zusammen, dass Gott solche starke Versprechen mit Gebet gibt und am Schluss ich immer wieder das Gefühl habe, dass er diese Versprechen nicht hält? Deswegen das Dritte. Warum werden Gebete manchmal auch nicht erhört? Und mir hilft der Vergleich, den Jesus uns am Schluss von seiner Predigt über Gebet in Matthäus 7, 9 bis 11 mitgibt. Denn dort sagt er, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Jesus möchte, dass du und ich verstehen, egal wie sich das gerade anfühlt, egal wie deine Erfahrungen gerade auch, wohin sie dich bringen mit deinen Gefühlen, deinem Verstand, deinem Herzen. Er sagt dir, Gott, wenn du mit ihm unterwegs bist, er ist dein liebevoller Vater. Und er macht dir deutlich, wenn du selbst Elternteil bist, wenn du selbst Kinder hast oder als Onkel, Tante irgendwie mit Kindern zu tun hast, vielleicht Freunde von dir Kinder haben, Jesus sagt dir, du kennst das doch selbst. Kleine Kinder kommen zu dir, sie gucken dich an mit diesen großen Kulleraugen und sagen, kann ich bitte haben? Du kennst das doch selbst, was das mit deinem Herzen macht. Dass es zerfließt und dass du nichts anderes kannst, als diesem Kind das Beste zu wünschen. Jesus sagt dir auf der einen Seite, das ist der Gott, den du hast und mit dem du dich bei Gebet, mit Bitten an ihn wendest. So ist sein Herz für dich. Aber auf der anderen Seite, und vielleicht kennst du das selber, gerade wenn du wenn du selbst Kinder hast, dieses Dilemma, in das dich immer wieder auch Fragen von Kindern bringen. Denn was die Kinder wollen, ist nicht unbedingt immer das, was das Beste für die Kinder ist. In unserem Urlaub, wir hatten einen Feuerofen in Dänemark, das ist immer ein Stück Urlaubsfeeling, wenn man da ein paar Holzscheiter reinschmeißen kann und ein schönes Feuer knistert. Und mein Sohn hatte sowas noch nie gesehen. Und jedes Mal, wenn du ihn auf den Boden gesetzt hast, hat er versucht, wieder an diesen Ofen ranzukommen. Er fand dieses Feuer toll und er hat noch nie auf was Heißes gefasst. Von daher, diese Erfahrung muss irgendwann noch kommen. Wir hatten aber keine Lust, dass sie im Urlaub kommt. Und wir haben ihn immer wieder zurückgezogen. Er hat sich das unglaublich gewünscht, hat unglaublich angefangen zu weinen, weil er wollte das unbedingt. Aber ich habe ihm diesen Wunsch nicht erfüllt, weil ich wusste, das wird ihm nicht gut tun. Das wird nur zu Schmerzen und zu einem noch mehr schreienden Baby führen. Und weil ich ihn lieb habe, habe ich ihm diese Bitte eben nicht erfüllt. Und Jesus sagt, genauso ist es bei Gott, wenn er Gebete nicht erfüllt. Gott erhört Gebete immer, aber eben manchmal anders, als du und ich uns das vorstellen. Ich finde, Tim Keller, das ist ein Pastor in Amerika, hat das einmal gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, du und ich, oh, ich muss es ablesen, das ist gut. Gott wird immer das, dir und mir das geben, wofür du ihn gebeten hättest, wenn du alles wüsstest, was er weiß. Gott wird dir immer das geben, wofür du ihn gebeten hättest, wenn du alles wüsstest, was er weiß. Das ist, wie Gebet manchmal auch nicht erhört wird. Nicht, weil Gott dich nicht liebt, nicht, weil er nicht mehr an deinem Besten interessiert ist, sondern Jesus macht dir deutlich, wenn Gebete nicht erhört werden oder anders erhört werden, als du es dir gewünscht hast. Ja, vielleicht können wir das nicht immer erkennen, aber er sagt, es ist weiter zu deinem und meinem Besten, zum Besten von dieser Welt. Nichts anderes wird Gott dir jemals auf dein Gebet antworten als das. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass wenn du gerade in einer Situation steckst, wo Gebet nicht erhört wird, wo vielleicht tatsächlich Angehörige gestorben sind, mit Krankheiten zu kämpfen haben, vielleicht auch du selbst mit Dingen zu kämpfen hast, wo Gott wichtige, wirklich Bedürfnisse, wo du das Gefühl hast, das müsste Gott doch, wenn er es gut meint, beantworten, dass das oft wie ein schwacher Trost scheint. Wie was, wo Gott sagt, halt durch in deinem Leben und am Schluss erkläre ich es dir vielleicht. Wenn du diese Gefühle kennst, ich möchte dir oder ich bin der Bibel dankbar, dass es uns hier nicht nur mit der Theorie zurücklässt, sondern dir und mir ein ganz praktisches Beispiel gibt, an dem wir uns festhalten können, wenn Gebete gerade nicht erhört werden und dass wir uns immer wieder vor Augen führen können, wenn wir die Erinnerung brauchen, dass Gott es weiter gut mit uns meint. Denn ich weiß nicht, ob du weißt, dass tatsächlich Gott selbst einmal ein Gebet von Jesus nicht erhört hat. Wir lesen davon, ich will dir das vorlesen, in Matthäus 26, 39. Jesus ist kurz davor, gefangen genommen zu werden, und er sagt Gott Folgendes. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus weiß hier, was ihn für Schmerzen, was ihn für Scham, was für eine Tortur ihn erwartet bis zu diesem Kreuz. Und er sagt Gott, wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, bitte lass es anders laufen. Aber tatsächlich, Gott erhört dieses Gebet nicht. Alles, was Jesus an Schmerzen vorhergesehen hat, sie passieren wirklich. Er stirbt am Kreuz einen unglaublich qualvollen Tod. Aber die Bibel sagt genau da, wo Gott dieses Gebet von Jesus, von seinem eigenen Sohn, nicht erhört hat, genau dieser Punkt ist zur besten Nachricht für diese gesamte Welt geworden. Genau wo Gott gesagt hat, ich kann auf diese Bitte nicht eingehen. Er hat es nur getan, weil am Schluss dieser Tod von Jesus deine und meine Rettung war. In diesem nicht beantworteten Gebet hat Gott weiter dein und mein Bestes verfolgt. Nämlich, dass Jesus gestorben ist für die Schuld, die du und ich eigentlich, oder für die Strafe, die du und ich eigentlich verdient hätten. Und Gott macht deutlich, selbst in unerhörten Gebeten steckt immer noch sein Werk für dein und mein Bestes, nichts anderes. Auch wenn wir es vielleicht gerade nicht erkennen können. Du und ich bekommen das, wofür wir gefragt hätten, wenn wir wüssten, was Gott weiß. Deswegen, ich möchte an der Predigt enden, indem wir zusammen beten. Ich möchte, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass wir uns gleich einen Moment nehmen, vielleicht die Augen schließen, niemand beobachtet dich dabei, keine Angst, aber dass wir Gott um diese zwei Dinge bitten, die er uns hier gibt. Einmal, dass er und sein Plan in dieser Welt mehr zum Zug kommt. Und dass du dich traust, wenn Dinge gerade auf deinem Herzen liegen, dass du sie ihm konkret sagst. Dass du sie ihm sagst, weil du weißt, er will das ernst nehmen. Und dass nicht immer klar ist, ob er genauso antwortet, wie du dir das gerade vorstellst, aber dass du weißt, es wird immer gut werden und immer zu deinem Besten beitragen. Und dass, wenn du sagst, ich bin heute Morgen oder heute Abend hier und ich weiß noch gar nicht, wie das mit Jesus und Gott und seinem Willen für mein Leben ist, ob ich das überhaupt will, vielleicht nimmst du die Möglichkeit zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Jesus verspricht hier, wenn du mich suchst, werde ich dich finden. Gerade vor ein paar Wochen hat jemand hier in der Spätschicht mir gesagt, wir hatten einige Diskussionen immer wieder über den Glauben, er hatte da viele Fragen und wir haben darüber geredet. Irgendwann habe ich ihm gesagt, weißt du, du redest hier mit mir, warum redest du nicht einfach mit Gott? Warum fragst du nicht Gott, dass er dir an diesen Punkten hilft? Er ist da die viel bessere Adresse für deine Fragen. Und vor ein paar Wochen hat er mir gesagt, das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Er hat gesagt, ich will noch mal durch die Bibel lesen und ich habe noch ein paar Fragen, aber ich habe keine Zweifel mehr. Dieses Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Es macht wirklich einen Unterschied. Genauso wie Gott auf unsere Bitten eingehen will, genauso sagt er auch hier, möchte er auf dein und mein Suchen eingehen. Von daher, wir nehmen uns kurz einen Moment, werden ruhig. Du kannst das einfach für dich beten, ich werde abschließen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir bei Gebet wissen dürfen, dass du uns hörst und dass du uns erhörst. Vater, du siehst, dass immer wieder uns das schwerfällt, dass dieses Erhören auch manchmal anders aussieht, als wir uns das vorstellen, als wir uns das wünschen würden. Dass an so vielen Stellen wir denken, es müsste doch einen besseren Plan geben und es würde doch, wenn du wirklich das Beste für uns willst, dann würde es doch anders aussehen. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder zeigst, dass du wirklich für unser Bestes unterwegs bist, dass dein Tod am Kreuz für uns immer wieder Grund genug ist, an dir festzuhalten, auch an den Punkten, wo wir dich nicht verstehen, weil wir dort sehen, dass tatsächlich auch ein unerhörtes Gebet zur besten Nachricht für diese Welt werden kann. Danke, dass du dieser liebende Vater bist und danke, dass wir uns mit Gebet, mit Bitten an dich wenden können. Amen. Soweit. Wir singen noch zwei Lieder. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne auf. Entweder die Zettel, im zweiten Lied wird David rumgehen oder schreibt sie per App und dann sehen wir uns gleich.